herzlich willkommen zur Ausgabe 114 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Hallo an euch alle, die ihr uns zuhört, und auch hallo an den Tim. Tim, wo erreichen wir dich gerade?
Ich bin gerade mit dem Schiff angekommen in Griechenland, in Patras, und habe Italien jetzt hinter mir gelassen. Und von daher grüße ich heute aus Griechenland.
Sehr schön. Und Jan, dich erreichen wir wie immer im rheinischen Exil, denke ich.
So sieht's aus, ja. Ich wollte fast sagen, dass Tim jetzt in der postfaschistischen Phase ist, wo er aus Italien nach Griechenland gefahren ist. Aber ich, diese politischen Witze zu später Stunde sind vielleicht auch nicht angebracht.
Ja, bevor wir dann zum Tagesgeschäft und zum eigentlich wichtigen Fußball kommen, eben als ich durch die Straßen zurückschlenderte hier in meine heutige Unterkunft, war ich ein bisschen enttäuscht, denn der einzige Fußballclub auf der Peloponnes hier spielt heute gegen PAOK Saloniki. Und ich hatte gedacht, dass die ganzen Leute hier auf den Straßen live das Spiel gucken und ich mal Khaled Naray im Fernsehbild erhasche. Aber anscheinend ist noch ein anderes wichtiges Spiel, auf jeden Fall Panathinaikos wurde überall gezeigt.
Ja. Bitter.
Ja.
Ja, vielleicht kannst du ja nächste Woche noch irgendwie ein bisschen was berichten. Vielleicht schaffst du es ja mal wirklich ein PAOK-Spiel irgendwie zu sehen. Sind wir auf jeden Fall gespannt.
Ja, das hoffe ich.
Ist ja bestimmt auch, ja weiß ich nicht, ist ja bestimmt auch gar nicht so schlecht. Da geht ja auch immer so einiges ab auf den Rängen, glaube ich. Also ich glaube, so griechischer Fußball, das kann wahrscheinlich irgendwie auch einiges als Erlebnis.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal rein in all das, was wir irgendwie noch abhandeln müssen. Sind ja ein paar relativ erfolgreiche Tage seit der letzten Aufnahme gewesen. Die Fortuna ist im DFB-Pokal weitergekommen. Die zweite gewinnt heute 4:1 bei der falschen Fortuna. Gestern hat Jamil Siebert sein erstes Profitor erzielt. Also, und das alles kulminiert dann in dem Auswärtssieg der Fortuna heute bei Karlsruhe. Aber ich denke, wir handeln eben den DFB-Pokal ab. Hat die Fortuna ja relativ souverän ausgesehen und durchaus souveräner, als man das hätte erwarten können. Ich fand es ja wirklich relativ schockierend, dass dann diese Regensburger, die ja wirklich so dermaßen chancenlos gegen die Fortuna waren, dann jetzt auch unter der Woche so chancenlos waren, ja sogar von gestern auf heute vor der Fortuna in der Tabelle standen. Irgendwie komplett unerklärlich. Und das ist ja dann anscheinend am Mittwoch auch schon wieder so gewesen. Ich glaube, ja, wahnsinnig viel zu dem Spiel können wir nicht sagen. Ich glaube, Tim, du bist der Einzige, der zumindest die erste Halbzeit sehen konnte. Wir, die anderen beiden leider gar nicht. Was sind denn da so deine Eindrücke aus dem Spiel?
Ja, also tatsächlich, deine Vorschau von letzter Woche hat eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Also obwohl das alles so sehr ausgeglichen aussieht in der Tabelle bei Jahn Regensburg, haben die anscheinend irgendwie ja zwei unterschiedliche Mannschaften, die mit denselben beflockten Trikots auslaufen. Die haben auf jeden Fall am Mittwoch einen schlechten Tag erwischt. Die ersten 40 Minuten war Fortuna komplett überlegen und hat auch verdient geführt. Und man hat sich wirklich die Augen gerieben, wie Regensburg bis dato in der zweiten Liga so viele Punkte hat einsammeln können. Aber dann kamen vor der Pause noch so zwei, drei Chancen für Regensburg, wo es noch mal ein bisschen gewackelt hat. Und mit dem 3:0 war das Spiel dann auch gegessen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es dann auch nicht mehr zu Ende geguckt.
Ist ja wahrscheinlich auch immer nicht ganz einfach mit der Möglichkeit, für dich irgendwelche Fortuna-Spiele zu schauen, zwischendurch und so.
Ja, zwei Dinge, die ich dazu anführen kann. Ich finde es irgendwie schön, dass wir erstens in dieser Folge dieses Podcasts dieses DFB-Pokalspiel relativ kurz abhandeln müssen. Und dass zweitens Lou und ich das, Klammern, aus beruflichen Gründen nicht sehen konnten, Lou aber in der letzten Folge dieses Spiel gegen Regensburg quasi zum wichtigsten Spiel der bisherigen Saison erklärt hatte, dem wir jetzt so ein bisschen nicht gerecht werden. Aber Herrgott.
Ja, aber weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wenn man halt sagen kann, dass man da halt auf eine Regensburger Truppe getroffen ist, Also das Wichtigste ist halt an diesem Spiel halt vor allen Dingen nicht das Ergebnis, sondern es ist vor allen Dingen das Ergebnis und nicht wie man da halt irgendwie weiterkommt. Also da ging es ja einfach vor allem um das Ergebnis. Und wenn man da halt sagen kann, dass die Regensburger da irgendwie wieder nicht in ihre Abläufe und in ihre Intensität gekommen sind, so, sondern ungefähr die gleiche Leistung auf die Platte gebracht haben wie halt beim Auswärtsspiel gegen die Fortuna, dann ist es ja eigentlich auch okay, glaube ich, wenn wir da jetzt nicht noch 90 Minuten hier nochmal komplett jeden Spielzug halt irgendwie nachsezieren. Und vor allem würden wir es ja auch einfach nicht können, weil wir es ja einfach auch insgesamt nicht sehen haben können. Von daher ist es, glaube ich, schon in Ordnung.
Ja,
Und
also ich sag mal, tatsächlich hat es Fortuna in diesem Spiel sehr gut getan, dass man relativ schnell in Führung gegangen ist. Und wenn man dann die gesamten Statistiken des gesamten Spiels sieht, weil ich ja die zweite Halbzeit nicht gesehen habe, am Ende kommt dann Regensburg doch auf mehr Chancen, auf mehr Schüsse, die aber größtenteils vorbeigingen. Und das war auch größtenteils so im ersten Halbzeit.
jetzt ist die Verbindung nach
Es
Griechenland
nicht
unterbrochen.
gefährlich wird.
Ah, okay, also, da ist sie wieder, die Verbindung nach Griechenland. Ich habe ja mich irgendwann mal in München mit einem befreundeten FC Bayern-Fan unterhalten. Da ging es auch so ein bisschen darum, dass wenn man ein Fan des FC Bayern ist, dass es ja in der Regel nicht spannend ist, Fußball zu gucken. Dann meinte er aber, ja, das ist aber genau das, was er will. Er will halt quasi einen Fußball gucken, er will sich hinsetzen, nach einer halben Stunde ist das Spiel gegessen, sein Verein gewinnt. Und dann da kann er den Rest des Tages quasi in Ruhe sein Bier austrinken. Damals habe ich das nicht so verstanden. Man wird ja älter, ja, und so ein bisschen ruhiger auch. Und ich muss sagen, die Fortuna liefert ja jetzt auch. Also die Fortuna lässt einen ja jetzt auch so ein bisschen spüren, wie das ist. Gegen Regensburg kann ich mich jetzt reindenken in dieses Gefühl, um jetzt aber den Bogen zu schlagen. Das Gleiche lieferte sie ja dann auch wenig später am heutigen Sonntag ab. Relativ schnell zwei Tore gemacht und dann, ne, im Stile einer Spitzenmannschaft, würde Christian Eichner jetzt sagen.
Ja, also ich sag mal, du wärst jetzt gerade, was du mit Sicherheit nicht sein möchtest, der größte Freund von Christian Eichner. Der hat das im Prinzip nach dem Spiel ja auch so gesagt, dass da der FC Bayern der zweiten Liga im Prinzip heute in Karlsruhe zu Gast war. Und dass der KSC, nachdem er sich unter der Woche 120 Minuten im Pokal mühen musste und am Ende doch ausgeschieden ist, da mehr als gut verkauft hat gegen eine so herausragend besetzte und taktisch super eingestellte Mannschaft, die am Ende die Liga eigentlich nach oben verlassen muss. So hat es Christian Eichner gesagt.
Ja, also das ist, glaube ich, schon vielleicht etwas zu hoch angesetzt, aber an sich ist ja schon auch ein Kern der Wahrheit da drin, dass man halt ja schon auch konstatieren kann, dass die Fortuna ja nun wirklich um einiges besser besetzt ist, individuell, als die Karlsruher und natürlich auch als die Regensburger. Und dass es so einer Mannschaft natürlich extrem in die Karten spielt, wenn man halt nach 5 Minuten jeweils mit 1-0 in Führung geht. Also dazu wie gegen die Regensburger noch durch. Ja, ein Tor, das er niemals so fallen darf. Und was das natürlich dann auch in so einem Spieler wie in dem Christopher Petersson halt irgendwie auslösen kann, wenn ihn dann halt endlich mal nach, glaube ich, sehr viel Arbeit und sehr viel Pech, das ihn halt irgendwie verfolgt und vielen nicht so guten Leistungen, wenn ihn dann halt mal das Glück küsst, so, ja, dass das natürlich irgendwie auch einen richtig, richtig positiven Effekt halt einfach haben kann. Und ja, wenn man dann halt irgendwie auch noch in der Lage ist, innerhalb von wenig Zeit dann irgendwie auch das 2:0 mit der zweiten Chance halt mehr oder weniger nachzulegen, ja, dann, ja, selbstverständlich ist es dann halt mit so einer Truppe halt irgendwie auch relativ einfach, sowas dann runterzuspielen. Auch wenn man natürlich schon irgendwie sagen muss, ja, das bestimmt auch nicht einfach gewesen ist für die Fortuna, weil die hatte, glaube ich, einen Tag weniger Regenerationszeit als die Karlsruher. Auch wenn die natürlich noch mal 30 Minuten mehr gehen mussten. Und letztendlich hatte man jetzt ja auch wirklich nicht großartig die Option, um da jetzt halt mal durchzurotieren. Also es haben 10 der Spieler, die gegen Regensburg auf dem Platz gestanden haben, auch jetzt in Karlsruhe von Anfang an auf dem Platz gestanden. Der Einzige, der rausrotiert ist, ist Felix Klaus, der sich in Regensburg auch noch verletzt hat. Ja, also Ich finde schon, dass man vor allen Dingen eben auch einfach mal sagen kann, dass da das Trainerteam und das Betreuerteam ja mit dieser Regenerationszeit, die man sich jetzt da, glaube ich, ganz bewusst halt nehmen wollte, einen richtig guten Job gemacht hat. Und dass es anscheinend ja auch eine richtig gute Idee gewesen ist, in dieses Trainingslager die ganze Woche zu fahren. Nicht zwischendurch nochmal zurückzureisen, sondern einfach in Süddeutschland zu bleiben, sich halt komplett auf diese beiden Partien halt zu fokussieren. Und dann, ja, fährt man halt zurück, hat halt beide Partien zu null gewonnen. Und ja, sieht einfach so aus, als ob, glaube ich, so diese beiden Leitbegriffe, unter die man diese Woche halt gestellt hat, nämlich möglichst Regeneration, wenn möglich, oder so bald wie möglich, und eben Konzentration, dass das total geklappt hat.
Christian Eichner würde von einem Trainersieg sprechen, den Tune da gegen ihn erzwungen hat, quasi. Da würde er nicht, weil er verloren hat. Aber ich versuche jetzt jeden dritten Satz mit Christian Eichner, würde sagen, zu beginnen. Was nämlich der Trainer auch gemacht hat, ist interessant umzustellen. Eine Fünfer-, Dreierkette ist er aufgelaufen und das erschloss sich einem nicht sofort. Und dem Kicker hat es sich übrigens bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erschlossen. Die lassen die Fortuna immer noch in der Viererkette auflaufen, weil nämlich Zimmermann nicht rechter Verteidiger, sondern rechter Innenverteidiger quasi gespielt hat. Und dafür Pettersson quasi den Schienenspieler gegeben hat. Auf der anderen Seite Michal Kabownik. Und das hat sich auch aufgrund einer durchaus eben, wie Lou das ansprach, durchaus ja, schönen Spielverlauf sehr ausgezahlt, diese Fünferkette, weil man eben diese defensive Stabilität, die sie einem anbietet, gebraucht hat mit dem Großteil des Spiels, weil nämlich die Fortuna wenig Ballbesitz hatte, die Karlsruher dafür umso mehr. Aber so viel konnten sie dann eben auch nicht ausrechnen mit einer starken Defensivleistung, einer sehr konzentrierten Defensivleistung und einem herausragend aufgelegten Florian Kastenmeier.
Ja, vor allem in der Defensivleistung, da muss man ja im Prinzip alle Spieler mitnehmen, was auch schon die vorderen Spieler im Pressing weggeräumt haben. Das war alles echt aus einem Guss, komischerweise, weil so oft hat man die Dreierkette noch gar nicht gesehen.
Ich dachte jetzt eher, dass du halt so Bodka und Co. noch mit reinnehmen willst,
Ja,
weil
so
den
Bodka
fand ich
auf
nämlich
jeden
auch
Fall.
ziemlich stark. Der hat
Also ich
eigentlich ordentlich viele
würde.
Bälle abgefangen, naja.
Also ich würde echt auch wirklich fast alle Spieler an diesem Tag halt irgendwie für, ja, für die kollektive Arbeit gegen den Ball halt herausheben wollen, mit ganz, ganz wenigen Abstrichen. Also ich finde, Emma ist so ein bisschen abgefallen in der Gesamtleistung, aber auch der hat sich natürlich ziemlich aufgerieben und ja, aber insgesamt finde ich, kann man da eigentlich fast auf jeden einzelnen Spieler so ein kleines Loblied halt irgendwie singen. Und ich fand es eh auch wirklich besonders interessant. Ich habe auch einen Moment gebraucht, um zu sehen, dass da wirklich eine Dreierkette spielt. Das ist auch erst so richtig, als Jan das halt in unseren Chat irgendwie geschrieben hat, habe ich da mal angefangen, mehr drauf zu achten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass in den ersten 5 Minuten war es auf jeden Fall keine Dreierkette. Also da in den ersten 5 Minuten war es ziemlich sicher eine Raute, was die Fortuna gezeigt hat. Dann hat man, glaube ich, ziemlich schnell umgestellt, weil auch weil danach dann irgendwann auch schon zu sehen war, erst war halt ganz sicher auch Sobotka der einzige Sechser, dann war irgendwann Ao mit ihm auf einer Linie, dann war irgendwann Ao auf der Zehnerposition und Schinter teilweise mit Sobotka auf einer Linie. Also da war die Fortuna auch sehr variabel, hat irgendwie ständig geändert und der hat dann endlich aus dieser tiefen Position. Ja, eben mit dieser Fünferkette oder mit dieser Dreierkette, die sehr viel eher war, wirklich extrem gut gegen den Ball gearbeitet. Auch ja, wenn ein Sobotka irgendwie in der Mannschaft ist, dann gibt es der Mannschaft einfach immer wieder Sicherheit. Der hat mal wieder sein ganz normales, starkes Spiel halt irgendwie abgerissen und auch irgendwie so als Arbeiter halt irgendwie im Maschinenraum, im Verbundsystem fand ich halt auch das, ja, haben mich halt irgendwie auch Ahr und Schinter beeindruckt, die einfach in ihrer Risikoabwägung ja auch einfach richtig gut gewesen sind. Oder die haben wirklich keine unnötigen Risiken genommen, sich komplett irgendwie dem mannschaftlichen Plan halt irgendwie untergeordnet und einfach keine Fehler gemacht, keinen einzigen, das ganze Spiel lang nicht.
Gut, aber ich meine, natürlich mit Risikoabwägung ist ja so eine Sache. Also da spielte ja auch der gesamte Spielverlauf Fortuna in die Karten. Also, dass man nicht so viel Risiko nehmen musste. Absolut. Also letztlich ja, war das aber trotzdem so, dass man nie den Eindruck hatte, dass wer hier gerade irgendwie ein Ticken weiter ist in der mannschaftlichen Entwicklung und wer das Spiel, obwohl der Ballbesitz bei der anderen Mannschaft hat, irgendwie dann doch kontrolliert hat. Und am Ende kann man auch sagen, trotz der ganzen Bemühungen, die Karlsruhe in das Spiel gesteckt hat, dass der Sieg hoch verdient war. So. Also vielleicht kann man sogar sagen, dass es eine reife Leistung war.
Herr Christian Eichner würde sagen, dass es schon ein bisschen die Leistung, also dass man die Leistung von Kastenmeier nicht schmälern sollte. Also ich würde ein Sternchen dran machen. Ja, so ein Spiel zu gewinnen, hat man es verdient. Es kann auch 2-1 ausgehen, aber wenn es halt, wenn Kastenmeier nicht den Tag hatte, den er hatte, dann kann es auch. Also
es kann halt auch 4-0 ausgehen und da kann Karlsruhe sich auch nicht beschweren, ne? Wenn du halt ein paar Sachen ein bisschen reifer, ein bisschen cleverer noch ausspielst. Also
ja, das
und Kubiatski hat halt die Chancen, Ruven Hennings hat diese Riesenchance.
Ja, okay, das stimmt natürlich.
Wo er sich zur falschen Seite dreht. Also das ist, ja. Da, wenn du es am Ende halt irgendwie cleverer machst, also da Karlsruhe war da schon auch sehr offen und ja, Kabownik ist da ja einfach ein ums andere Mal einfach komplett wie das Messer durch die heiße Butter halt irgendwie geschnitten und ja, hat er kreieren können in der zweiten Halbzeit.
Ja, ich glaube, der Plan, der Offensivplan, also wenn man, nachdem man da gut steht, ist, ich glaube, eher erst eigentlich so steil Klatschbälle gewesen mit Ioa, aber mit Kabownik hat man eben das, was bei der Besprechung des letzten Spiels gegen Nürnberg, wo wir ja eher pessimistisch darauf geguckt haben, aber weil halt auch die Fortuna halt das Spiel machen musste. Es war natürlich kommt dieses Spiel, das Spielweise auch dann der Karlsruhe, der Fortuna insgesamt entgegen. Da sah man aber schon diesen X-Faktor Kabownik, der halt eben etwas macht mit der gegnerischen Hintermannschaft, dass halt wenige Spieler in Düsseldorf-Trikot oder auch wahrscheinlich sonst die Zweitliga-Trikots mit der gegnerischen Mannschaft machen. Und das ist schon ganz gut gewesen, dem bei dabei zuzusehen am heutigen Tag.
Ja, vor allem vielleicht, wenn wir jetzt uns ein bisschen mal herantasten an die Besprechung der Tore, weil er nicht nur das macht, was man jetzt schon sehr häufig von ihm gesehen hat, das nach innen ziehen, sondern auch andere Sachen machen kann und dadurch nicht mehr so ausrechenbar ist. Ja, wollen wir uns mal das 1-0 angucken? Also der Pass, den Kabownik da spielt, das ist halt eben ja nicht das, was man sonst häufig von ihm sieht, dass er dann nach innen zieht und dann die Flanke schlägt, sondern er steckt schön durch. Und tatsächlich, Kunatzki macht das richtig, dass er von der Torauslinie zurücklegt, aber ob er da wirklich Pettersson bedienen wollte, da bin ich mir nicht so sicher. Wenn da Joa noch an den Ball kommt, dann steht es da auch nicht 1-0, aber insgesamt bis zu dem Moment, wo Kunatzki da zurückliegt, ist das wunderschön gespielt und ja.
Muss ich sagen.
Ja, aber da ist ja noch...
Das ist auf jeden Fall genau der richtige Ball halt in den Rücken der Abwehr. Also ich finde es schon richtig. Und das natürlich hast du komplett recht. Das ist halt glücklich, dass Emma den Ball halt nicht erwischt. So, sonst fällt das Tor wahrscheinlich nicht. Aber du musst dich halt erstmal in diese Position, in diesen gefährlichen Raum halt irgendwie bringen. Und deswegen fällt halt das Tor. Und
was eben auch ganz genau, ich wollte nur darauf hinaus, dass dieses Tor nicht hundertprozentig fallen muss und dass natürlich das absolut Fortuna in die Karten gespielt hat. Und ich sage weiterhin, das war heute ein total verdienter Sieg. Aber man hat in diesem Spiel dann auch gesehen, irgendwie, oder insgesamt in der Saison hat man ja häufig gesehen, wenn dann man sich Chancen herausspielt und nicht 1-0 in Führung geht, dass dann das Rattern im Kopf losgeht. Und ich denke, man war heute klar überlegen, aber man muss trotzdem dieses Spiel nicht gewinnen. Ich finde, dass man tatsächlich gesehen hat heute nochmal, wie auch Kleinigkeiten in dieser Liga halt entscheiden und dass da halt dann dieses Tor, das beeinflusst das Spiel natürlich maßgeblich so.
Ja, unbedingt. Aber was ich auch noch sehr wichtig finde und erwähnenswert an dem Tor ist, dass sich sehr, sehr häufig in dem Spiel und das anders als in den letzten Spielen David Kownacki mehr hat zurückfallen lassen. Also dass oft Emma halt dann der vordere Stürmer gewesen ist und dass Kownacki sich oft in den linken Halbraum hat fallen lassen, wo er sehr häufig anspielbar war oder halt dann eben die Tiefe attackiert hat, was Emma eben leider nicht so gut macht. Und das macht er da halt eben auch und das hat Kabovnik extrem begünstigt, weil eben ja, einfach immer eine Anspielstation hatte oder halt Lücken in der Abwehr gerissen wurden, einfach dadurch, dass halt Kownacki immer die richtigen Wege gelaufen ist, um halt einen Abwehrspieler aus dem Verbund zu ziehen. Das hat eben noch mehr Unruhe da im linken Halbraum oder am Übergang vom Halbraum zum Flügel halt geschaffen. Und durch diese Räume ist halt Kabovnik einfach immer durchmarschiert. Und das ist eben beim 1-0 auch der Fall. Und ja, man sieht halt eben auch beim 1-0 wie auch beim 2-0, der was halt eigentlich Peterson auch, dass er eigentlich auch gar nicht so ein schlechter Abschlussspieler ist, finde ich, wenn er halt nicht nachdenken muss. Also wenn ich mich da auch dran erinnere, wie er halt seine Tore, der hat ja auch echt einige Tore gemacht in der Saison unter Rösler, wenn er da halt so einläuft und einfach sofort abschließen muss, also und sich nicht den Ball irgendwie erst zurechtlegt, so dann ist es halt gar nicht so schlecht. Also dann ist es ja wirklich auch zweimal jetzt da in diesem Spiel, dass er halt einläuft, dass dann halt der Ball von der einen Seite zur anderen kommt. Und er dann halt irgendwie als Trailer halt entweder den ersten oder eben den zweiten Pfosten halt attackiert. Und dann geht es ja meistens in so einer Situation nur darum, den Ball irgendwie einigermaßen gut aufs Tor zu bekommen. Und da hat er dann halt eben die Technik schon für. Sobald er halt, glaube ich, irgendwie ans Überlegen kommt, was jetzt eigentlich die richtige Entscheidung wäre, Pass oder Schuss oder Dribbling, da trifft er oft die falsche Entscheidung. Aber das macht er halt eben dann gut.
Ich bin ja nach wie vor ein Peterson-Skeptiker. Und er ist dann am besten, wenn er halt möglichst spät ins Spiel eingebracht wird. Und das ist das hast du ein bisschen anders formuliert. Ich hätte es jetzt so formuliert, dass er ja eigentlich der Abschlussspieler sein muss. Er hat ja weniger Gelegenheit, vorher irgendwas nicht korrekt ausgeführt zu haben. Aber er hat in diesem Spiel auch an anderer Position doch besser gespielt, als ich das vielleicht in den letzten Wochen ihm auch zugetraut habe. Ich möchte da nochmal anknüpfen, was du gesagt hast. Ich habe ein bisschen das Gesicht verzogen, als du Emanuel Ioas Leistung beschrieben hast, Lou, von wegen nicht ein bisschen abgefallen. Ich glaube, er hat genau seine Rolle auch gespielt, die er spielen sollte. Vielleicht nicht perfekt, aber er sollte Anspielspieler sein für diese Steil-Klatsch-Situation. Er sollte halt Kownacki gewisse Erleichterungen verschaffen und die Konsequenz daraus hast du, glaube ich, ziemlich gut beschrieben. Kownacki zum Teil stand er halt irgendwie als Linkverteidiger darum. Das war ganz interessant zu sehen. Und ich möchte noch einen dritten Punkt ansetzen bei diesem Tor, das man in diesem Spiel auch häufiger gesehen hat und was wir beim letzten Spiel gegen Nürnberg, also letzten Ligaspiel gegen Nürnberg, sehr stark kritisiert haben. Dieser ganzen Situation geht eine Verlagerung voraus von Tanaka, der auf Sobotka spielt, der dann halt Kabovnik links in Szene setzt, von der anderen Seite kommt. Und das hat häufiger stattgefunden als gegen Nürnberg auch, weil Karlsruhe mehr Raum angeboten hat. Das gehört sicherlich auch zu der Wahrheit dieses Spiels dazu und zu diesen Verlagerungen. Aber das war ein Element, was man irgendwie doch nochmal stärker eingebunden hat und was schön zu sehen war, dass es so eine Entwicklung gab, gerade gegenüber dem Nürnberg-Spiel. Und die Faktoren, die der Fortuna da natürlich entgegenkommen oder entgegenkamen, haben wir jetzt auch schon herausgearbeitet. Aber ja, ich möchte Ioa doch positiver bewerten, als dass du das getan hast, Lou. Und,
ja, also ich muss sagen, dass ich mich über ihn und auch nicht defensiv, aber auch offensiv über Peterson immer mal wieder geärgert habe, weil die halt einfach oft so eine Zwischenaktion gewählt haben, würde ich es mal nennen. Am Ende hat das auch bei seinen drei Ballkontakten Marcel Mansfeld, glaube ich, dreimal gemacht, was auch sehr ärgerlich war. Da musste letztendlich Adam Botzek noch ein Tor verhindern. Aber dass halt einfach dieser Ball kommt, mit der ersten Aktion sicherst du den Ball gut ab. Du stehst mit dem Rücken zu zwei Gegnern, hast das Dreieck gebildet, kannst auf zwei Leute den klaren Pass über weniger Meter spielen, dann machst du aber die Zwischenaktion und bist nach dem bist und schlägst dann halt mit dem dritten und machst dann noch einen zweiten Kontakt quasi. Du bist davor in einer guten Position, danach bist du nicht mehr so in einer guten Position, musst dann einen technisch schweren Ball mit dem dritten Kontakt spielen und das schaffst du dann nicht. Das war bei Emma sehr häufig der Fall in dem Spiel. Das war auch bei Peterson manchmal so manchmal der Fall, weniger in so einer also weniger in so einer Ballabschirmungssituation, sondern halt mehr mit dem Kopf Richtung Tor, wo er auch einfach, anstatt jemanden einfach klar auf den Flügel zu schicken, wo er schon frei ist, wählt er dann irgendwie noch ein Dribbling oder sowas. Also einfach, dass man halt das Spiel nicht am Laufen hält, sondern halt irgendwie selber noch zu lange in seiner eigenen Situation drin bleibt und dann ist der Ball halt verloren. Das ist leider echt viel zu häufig passiert und Emma, ja, da war es wirklich, da war es am auffälligsten. Aber
Ja.
ja, zum Glück
Ja, okay, das
stand, halt,
geht
standen halt
so.
einfach auch bei diesen Situationen sehr häufig immer 6, 7 Leute halt hinter dem Ball, sodass da einfach wenig angebrannt ist. Das Karlsruhe hat auch da oft sehr wenig draus machen können und insgesamt wird die Mannschaft ja einfach unglaublich gut und diszipliniert verteidigt. Und ja, ich wollte jetzt auch gar nicht so viel eigentlich kritisieren, weil natürlich hat Emma halt auch wieder unfassbar viele Meter gemacht und sich echt aufgerieben da vorne und ja, ich habe insgesamt seine Rolle natürlich schon auch gut ausgefüllt.
Wo wir gerade dabei sind, zu sagen, was man angeboten hat, und wo ich sage, vielleicht ein klein bisschen zu viel auch angeboten hat. Auffällig war ja schon, auch wenn man eine super disziplinierte, gute Abwehrleistung gezeigt hat und die paar Mal, wo Karlsruhe durchkam, Florian Kastenmeier auch eine sehr aufmerksame und gute Partie gespielt hat, dass man sehr viele Ecken zugelassen hat. Generell hat man schon Glück gehabt, dass Karlsruhe daraus nicht so viel Kapital schlagen konnte. Also im Prinzip die Ecken, die gefährlich wurden, da hatte man selber seine Aktien mit drin. Also ich erinnere mich an eine Ecke, die durchkommt, weil Tanaka sich verschätzt
Ja, in 20
beim
Minuten ist das.
Kopfball. Da ist es, also das ist eine Riesenchance, da war wahrscheinlich der Karlsruher Spieler selber total verwundert, dass er da noch an den Ball kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schleusener war, aber das ist jetzt der Zielspieler, der mir so einfällt von Karlsruhe. Aber also insgesamt waren mir das ein bisschen zu viel gegen standardstarke Gegner. Sieht das dann möglicherweise auch anders aus und man fängt sich mal ein Gegentor durch Standard. Ja, aber.
Ja, also da möchte ich einstoßen. Also Christian Eichner würde sagen, dass die Standards gar nicht so schlecht gestreten waren. Und da möchte ich ihm zupflichten, weil das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Du hast jetzt standardstarke Gegner genannt. Ich fand die Standards von Karlsruhe gar nicht so schlecht geschossen. Die kamen häufig in Gegenden, wo so ein Ball auch einfach hinkommen sollte, um ihn gefährlich zu machen. Aber in der Regel hat Fortuna das halt einfach gut verteidigt. Doch kollektiv, ja. Also dann hat man es auch geschafft, so einen zweiten Ball zu verteidigen, indem halt alle
Ja,
zurückgehen und so weiter.
das schon, ja. Ja.
Aber ja,
Aber
man muss
trotzdem.
natürlich irgendwie auch nochmal loben, dass auch einfach die Bälle, die halt in den Strafraum kamen, extrem gut wegverteidigt wurden. Also nicht nur bei Standards, sondern auch generell. Also ich glaube, Oberdorf, der für mich in dem Spiel sowieso der stärkste Akteur auf dem Rasen war, der ein unfassbares Spiel abgerissen hat, aber auch Clara haben wirklich absolut fehlerlos agiert. Die gingen, glaube ich, beide mit jeweils 6 entscheidenden Klärungsaktionen in die Pause. Am Ende des Spiels waren es dann laut den Statistikseiten 9 von Oberdorf und 8 von Clara. Also da habe ich auf jeden Fall in der zweiten Hälfte aber mehr als insgesamt 5 von den beiden gesehen. Ich weiß nicht genau, wie das gezählt wird. Aber es waren insgesamt einfach eine große Anzahl und die beiden, ja, die haben sich wirklich komplett die Karlsruher Stürmer da halt gekauft und Zimmermann hat ja dann auch in seiner ungewohnten Rolle nicht so mannorientiert gespielt. Aber trotzdem ist er ja auch einfach ein unglaublich wichtiger Faktor in diesem Spiel, weil er halt einfach in dieser Rolle überhaupt nicht auffällt als eigentlicher fachfremder Spieler, sondern da auch wieder ein richtig gutes Spiel macht.
Also Christian Eichner würde sagen, dass du bei diesem Spiel Tim Oberdorf herausnehmen willst als Bestspieler und nicht Michail Kapownik. Das musst du natürlich erklären, weil wir kommen mal zum 2 zu 0, wo er halt eine wirklich schöne Vorlage. Also man kann sagen, die Karlsruher waren da halt nicht unbedingt lernfähig. Sie haben ihm viel zu viel Platz eingeräumt. Dass er so nach innen zieht, das ist jetzt auch nicht total neu, auch wenn er jetzt vielleicht noch nicht so viele Zweitligaspiele auf dem Buckel hat. Das macht er dann auch, zieht nach innen, in die Mitte. Und diese Flanken, die er schlägt, die sind ja auch wirklich wunderbar. Die sind so halb gechippt. Ich kann das gar nicht schlecht beschreiben. Aber so einen macht er dann. Und Peterson läuft eben schon vorein. Und das sieht alles sehr, sehr durchdacht und gewollt aus. Ein Wahnsinnstor, habe ich mir notiert. Weil dann Peterson mit dem wunderbaren Lauf, den er dann einfach das genau aufeinander abgestimmt, in der genau dieser richtigen Sekunde frei steht, wenn der Ball dann bei ihm ankommt und dann schweißt er den einfach nur noch ein. Herausragend.
Wieder entsteht das Tor halt, weil Kova vorher in den linken Halbraum zu Karbovnik aufrückt. So, und das bringt halt wieder den ganzen Karlsruher Abwehrverbund zum Kollabieren. Und ja, ich glaube, spätestens ab dem Moment war dann irgendwie auch den Karlsruhern offensichtlich klar, dass man sich vielleicht Karbovnik etwas anders irgendwie entgegenstellen muss in dem Spiel, auch wenn das vielleicht dann noch größere Lücken sogar im Verbund reißt.
Ja.
Das Einzige, was man so in deiner Folge kritisieren kann, oder Tim, wolltest du noch zum 2-0 was sagen?
Das hab ich Nein, gesehen. Aber also tatsächlich das, was wir da gesehen haben, das sucht wirklich, also diese Art von Flanken, die sucht wahrscheinlich seinesgleichen in der zweiten Liga. Also, aber das ist genau ja das, was man bei Karbovnik von Woche zu Woche immer mehr schon gesehen hat, dass das seine Stärke ist, das nach innen ziehen und dann so eine ja, halb gechippte Flanke zu schlagen. Aber ich fand es halt bemerkenswert, dass er vorher halt im Vorfeld des 1-0 gezeigt hat, dass er halt auch gut mal einen Steckpass spielen kann, sodass ich ihn wirklich als Außenspieler einer Fünferkette ja tatsächlich liebend gern weitersehen will, weil in einer Viererkette er doch ein bisschen mehr noch hinten gebunden ist. Ja, zu Fünferkette generell als Möglichkeit können wir vielleicht nach dem Spiel nochmal kommen.
Ja, wir haben ja so etwas heute ein bisschen Zeitdruck. Was ich, glaube ich, für die folgenden Minuten, auch vielleicht für diese zweite Halbzeit, es ist jetzt keine Kritik, es ist ein bisschen Kritik auf hohem Niveau, ne? Aber man hat halt gesehen, dass die Fortuna auf Sicherheit bedacht war, was ja auch richtig ist. Also wie gesagt, ich will das ja gar nicht kritisieren. Ne? Sie hat dann halt nach diesem 2-0 gesagt, okay, wir machen jetzt ja keinen Quatsch mehr. Wenn sich noch was vorne anbietet, dann nehmen wir das mit. Und wenn nicht, ist auch nicht total wild. Also man hat jetzt nicht gut Kontersituationen erzwungen. Es war dann sehr klar, dass Karlsruhe den Ball hat und
Aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man es halt verpennt hat. Also das ist ja, glaube ich, auch ein Punkt, auf den ich halt ewig hinaus will, von wegen des, da hätte eine gute 3-auf-3-Situation an der Mittellinie irgendwie entstehen können. Über sowas meckere ich ja ewig, da erinnert sich an diese Situation, da erinnert sich halt kein Schwein mehr. Und ich erinnere mich natürlich auch nicht, wenn ich es mir nicht notiere. Aber es waren schon einige Situationen dabei, wenn halt einfach, ja, Peterson und Emma vor allen Dingen, auch zwei, dreimal Karbovnik übrigens, wenn die da einfach den Ball auch sofort weiterleiten, anstatt halt irgendwie noch zu überlegen, ob es nicht noch irgendwie eine bessere Situation gibt, um dann den Ball zu verlieren, kann man halt irgendwie auch schon noch ein paar entscheidendere Konter fahren. Aber es ist halt eben trotzdem so, dass man ja eigentlich auch recht früh in diesem Spiel das Gefühl bekommt, dass die Karlsruher irgendwie an diesem Tag kein Tor mehr schießen werden. Auch wenn man sich irgendwie mal einen Fehler erlaubt. Also irgendwann in der zweiten Halbzeit kommt dann, finde ich, dieses Gefühl natürlich. So, man ist natürlich auch Fußballfan und weiß natürlich genau, hat natürlich trotzdem irgendwie die ganze Zeit Angst, dass da halt irgendwie noch passiert. Aber insgesamt war, glaube ich, das, was die Mannschaft ausgestrahlt hat an diesem Tag. Wir verteidigen das jetzt komplett in Ruhe zu Ende. Und letztendlich ist halt egal, ob wir dieses dritte Tor halt noch machen oder nicht.
Ja, aber trotz allem hätte ich das Spiel nicht gerne gesehen, wenn da noch ein 1-2 fällt, weil so selbstverständlich ist das für die Fortuna noch nicht zu null zu spielen. Und dann geht das Geeier und Gewackel wieder los. Also mir wäre so ein 3-0 und da muss ich auch sagen, das war mir manchmal dann nicht konsequent genug ausgespielt, schon sehr lieb gewesen. Aber bis auf diesen einen Abschluss, ich weiß gar nicht, ob da noch ein anderer Karlsruher dran war von dem Vanicek, der irgendwie halb Flanke, halb Abschluss war und diesem Schuss von dem eingewechselten Joy fällt mir auch nicht ein, wo Karlsruhe nochmal
gefährlich geworden ist. Und das ist sehr überschaubar für eine gesamte Halbzeit, wo man eigentlich den Gegner kommen lässt. So.
Ja. Ich finde, es gibt halt in der ersten Halbzeit, am Ende der ersten Halbzeit auch diese Riesenchance, ne?
Ja,
genau. Wo halt, wie Clara diesen Lauf nicht so gut verteidigt, wo Karlsruhe aber auch einfach mal unfassbar schön direkt spielt, mit so einer Dreieckskombination vom Flügel in den Halbraum und sofort steil weitergeleitet. Also das hätte auch ein Tor verdient gehabt, weil es einfach sehr, sehr schön gemacht ist. Aber das sind eben einfach auch genau die Bälle, wo halt im 1 gegen 1 Kastenmeier eine richtig starke Quote hat, glaube ich, dass er halt so einen Ball dann halt irgendwie noch hält. Der hat dann immer genau das richtige Timing beim Rauslaufen, macht sich richtig groß und ich glaube, Schleusener ist das dann letztendlich auch, der den Ball dann halt da nicht an ihm vorbeibekommt. Und das hat der Mannschaft, glaube ich, dann irgendwie auch nochmal zusätzlich einen Push gegeben, dass man irgendwie gesehen hat, okay, wir haben jetzt hier das eine Ding zugelassen, unser Torwart, der ja eh schon irgendwie so als Art tiefer Spielmacher ja auch wieder richtig gut agiert hat, schon das ganze Spiel lang, der hält dann halt eben auch mal diesen Ball und ja, so ist halt, glaube ich, dann irgendwie nochmal dem Defensivverbund auch einfach nochmal zusätzliche Stärke gegeben. Und man ist dann ja auch eigentlich mit dem Gefühl in die Halbzeit gegangen, dass man da gar nicht so viel ändern muss. Und
wir sind doch schon längst in der zweiten Halbzeit.
Ja, ich versuche jetzt ja auch so gerade da so ein bisschen nochmal so drüber hinweg zu führen, dass ich, als es dann in die zweite Halbzeit gegangen ist, mir gedacht habe, wenn die Fortuna in den ersten 10 Minuten da kein Tor kassiert, dann ist es vorbei. Weil das sind eigentlich immer die...
ja, so sicher. Erfahrungsgemäß.
Ja, weil oft ist es ja dann so, dass die Fortuna, wenn sie mal wirklich, wenn sie mal stark aussieht, dann gibt es in der Halbzeit dann irgendwie so einen kleinen Bruch und den gab es in diesem Spiel halt eben nicht.
Ja, das stimmt. Aber ich möchte nochmal an die Kritik von eben anknüpfen. Von wegen, dass man aus den Konterchancen nicht genug gemacht hat. Denn man hat eben auf Sicherheit gespielt oder hat eben sich vielleicht auch nicht zu viel zugetraut. Man hat die Tiefe des Gegners nicht attackiert, wie es dann schön im Sprech heißt. Und das sieht man auch daran, dass es immer einen anderen Faktor brauchte, der halt nominell nicht zu den, sagen wir mal, 2,5 bis 3 Offensivspielern gehörte. Es war viel Karbownik-Läufe oder dann, um jetzt einen sehr weiten Schritt zu machen, wenn etwas Überraschendes passierte, wie den Lauf von einem Marcel Sobotka oder eben von einem Tim Oberdorf in der 75. Minute, den man dann halt in Szene setzt, der einfach durchlaufen kann. Ja, und dann den Pfosten zweimal trifft und mein Gott, wäre das ein fantastisches Tor von ihm geworden. Er wird wahrscheinlich heute Nacht auch noch mehrfach dran denken, aber genau sowas.
Ich denke, Tim Oberdorf wird gut schlafen, weil den Platz in jeder Saisonrückblick hat er eigentlich sicher mit diesem Ding. Also das muss man erstmal so hinkriegen. Ja, und tatsächlich ist er dann ja auch daran beteiligt, auch bei der größten Chance beim Karlsruhe, dann ist er kurz danach, muss er wieder hinten sein und Scheu wackelt ihn da aus, aber insgesamt war das eine ganz starke Leistung von Tim Oberdorf heute.
Ja. Und was ich noch sagen würde, wie viele gewonnene Dribblings hat er jetzt eigentlich schon in dieser Saison? Und wie viele Tunnel? Also ganz ehrlich, diesen Move, den er da macht, den hat er in den ersten Saisonspielen halt ständig als Rechtsverteidiger gemacht, dass er halt irgendwie sich die Gegner zurechtlegt und dann halt eben von der rechten Seite den Gegner tunnelt und in den Strafraum zieht. Jetzt macht das auch noch von links als Innenverteidiger. Also ich glaube, es gibt nicht viele Innenverteidiger, die mehr, die da in diesen beiden Statistiken weiter vorliegen sollten.
Ja, also die Tunnelstatistik der Linksverteidiger, wir haben sie jetzt leider vor dieser Aufnahme noch nicht herausgefunden, aber da liegt er jetzt auf jeden Fall mit Abstand vorne. Kann ich eigentlich ohne das zu googeln jetzt sagen. Also tatsächlich würde ich noch sagen, es gab noch zwei relativ aussichtsreiche Freistoßsituationen, wo man ja auch vielleicht den Sack mit zumachen kann. Ja, die waren allerdings sehr, obwohl der eine war ziemlich weit weg, aber die beiden Freistöße von Kovnatski waren sehr schwach getreten. So, ich weiß nicht, ist ja vielleicht als alter Fan des Weitschusses bei mir auch noch die Hoffnung da, mal wieder ein direktes Freistoßtor zu sehen. Auch kann ich mich jetzt auch gerade nicht mehr so direkt dran erinnern.
Ich denke, wir sind schon in der auch extrem geschmerzt. Also diese beiden Freistöße von Kovnatski, weil man irgendwie auch eigentlich bei beiden Freistößen dachte, ja gut, wer soll es auch sonst machen? So gute Entscheidung, dass man Kovnatski schießen lässt. So dem traue ich es noch am ehesten zu. Ja. Und dann schließt er die halt eben so ab, wie er sie abschließt. Einmal irgendwie in die dritte Etage zu hoch und einmal in die Mauer und man denkt sich so, ja, alles klar. Das muss man irgendwie in dieser zweiten Liga ohne diese Standardstärke zurechtkommen. Aber dass man da halt irgendwie in diesem Spiel jetzt speziell, aber ja auch im Allgemeinen in dieser ganzen Saison und ja auch schon seit, ja nicht nur in dieser Saison, überhaupt nicht in der Lage ist, halt irgendwie mal Gefahren irgendwie ja, zu generieren. Das ist schon ein Faktor, der als eine Mannschaft, die da oben mitspielen will, echt fehlt. Also,
ja, aber das ist jetzt alles, das liegt an Verletzungen, das liegt daran, dass halt Kopfverstärke jedenfalls hat. Ich finde es jetzt, ich will jetzt ja auch nicht weiter den Hahn der Suppe suchen. Das war eine gute Leistung. Das ist halt natürlich richtig, wenn du gegen Mannschaften spielst, die sich hinten reinstellen, stärker hinten reinstellen. Gegen Karlsruhe war das nicht der Fall. Und deshalb, ich will da nicht sagen, dass es falsch ist, ne? Aber
es ist halt tatsächlich so, wenn man ganz genau lauscht der Pressekonferenz nach dem Spiel. Wir führen jetzt hier die Argumente an, warum Fortuna Düsseldorf nicht zwangsweise am Ende mit der gezeigten Leistung von heute, die wirklich reif und gut war, aber die Liga nach oben verlassen muss. Ja. Und da sprechen wir ja auch tatsächlich nicht von seit Anfang der Saison. Nee, und wir erinnern nochmal an den Titel unserer Saisonvorschau.
Ja, und man muss auch, um sich da wieder runterholen, einfach die Folge von letzter Woche anhören. Da wird mal aber ich möchte trotzdem noch jetzt so ein paar Beobachtungen mit euch teilen. Wir sind jetzt eher in so dieser Phase, wo man Beobachtungen teilt. Also ja. Nieto für Appelkamp kommt rein und gefällt einfach wieder. Ja, also diese Chance von Ruven Hennings, der dann ja auch noch Kova einsetzt in der 85., 84., da ist er ja auch dran beteiligt. Und alle reden über Kabownik. Ist auch richtig. Ja, also er hat ein gutes Spiel gemacht. Aber man sieht auch, es gibt eine Szene in der ersten Halbzeit, wo man sieht, warum. Er steht beim Einwurf, relativ, glaube ich, kurz vor Halbzeit. Und dann gehen die Auswechselspieler an ihm vorbei. Es legt sich eine Hand auf seine Schulter. Adam Bocek berührt ihn. Wenn du als junger Spieler ja, beim Einwurf stehst und plötzlich Adam Bocek und sagt, machst du gut, Junge. Ja klar spielst du dann überragend. Da gibt es eigentlich gar keine andere Alternative. Und ich finde es auch gut von Daniel Thun, dass ja die Diskussion für das Tippspiel, ja, ob jetzt dieser Pokaleinsatz von Adam Bocek auch zählt bei dem Saisontipp, ob Adam Bocek noch 100 Minuten kommt, dass er das auch irgendwie, das ist egal jetzt, weil er bringt ihn ja noch. Ja. Und ja. Ich finde auch, Adam Bocek hat auch immer eine andere geile Frisur, oder? Er hat sich jetzt ein bisschen nochmal angepasst. Also,
ich find's großartig, dass dieser Teil des Tippspiels schon am 13. Spieltag eingetütet werden kann.
Also, das sah doch ein bisschen was aus, aber okay.
Beim besten Willen nicht gedacht. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich da getippt habe. Ich werde es mal später recherchieren.
Aber also ich habe es auf jeden Fall eben schon ausgewertet. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass sehr, sehr viele Leute diese Punkte mitgenommen haben. Okay. Wahrscheinlich das ist natürlich relativ groß. Ja. Ja, also ich muss jetzt auch hier so ein bisschen ja als Amt, als ewiger Miesmacher und Meckerer irgendwie dann doch noch irgendwie ja, hier walten. Und zwar, dass Bocek sich weder am Mittwoch gegen Regensburg noch heute in den 5 Minuten eine gelbe Karte abgeholt hat, trübt dann für mich diese Leistung halt schon ein kleines bisschen, aber wer weiß, wofür es nochmal gut ist.
Ja gut, das stimmt. Aber Bonzer denkt halt in längerfristigen.
Ganz genau.
Na, das ist dir klar im Geist gar nicht so bewusst, an was der schon denkt jetzt.
Ja, ja.
Ja, und ich muss dann an der Stelle jetzt auch nochmal, wie Jans ja auch schon gesagt hat, auch nochmal sagen, wie gut mir schon wieder Eli Fernandes in diesem Kurzeinsatz gefallen hat. Auch dieser Abschluss, den er hat. Also das ist schon das zweite, dritte Mal gewesen, dass er wirklich ganz nah an seinem ersten Profitor war. Der wird bald einen machen. Also das ist auch ein guter Abschluss, den der da aus der Situation macht. Für einen 17-Jährigen, also der hat auf jeden Fall einen weitaus besseren Abschluss, als viele Offensivspieler der Fortuna das haben. Und wir haben es jetzt ja auch noch nicht angesprochen, das ist halt auch eine echt richtig gute Nachricht. dass er halt unter der Woche seinen Vertrag, also seinen ersten Profivertrag bei der Fortuna unterschrieben hat. Natürlich gibt es da halt diese Schutzklausel, dass das nicht veröffentlicht wird. Wie lange dieser Vertrag ist, das wird man veröffentlichen, wenn er seinen 18. Geburtstag irgendwann weit in 2023 feiert. Man kann, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass da zu jedem Sommer- und Winterzeitpunkt bestimmte Summen drinstehen, zu denen er die Fortuna verlassen kann. Ja, aber trotzdem, das ist ganz normal, aber dass er sich jetzt erstmal für die Fortuna entschieden hat, finde ich, ist eine wunderschöne Sache und es macht echt Freude, dem Jungen zuzuschauen.
Absolut. Absolut. Ich glaube, wir können auch gleich den Haken an das Spiel machen.
Eine Sache hätte ich noch, wo wir jetzt davon gesprochen haben, dass sich Adam Bocek seine gelbe Karte noch nicht abgeholt hat in den zwei Kurzeinsätzen. Da fand ich es sehr schade, dass für ein Handspiel, was meiner Meinung nach keins war, Shinta Appelkamp eine weitere.
Ja, das war ein Witzhandspiel. Das war ein absolutes Skandal, aber weil wir 2-0 gewonnen haben,
können wir da. Plus dazu, also der Strich, der hatte ja auch wirklich gar keinen Bock, Karlsruhe irgendwie gelbe Karten zu geben. Also es war von Anfang an ja klar, okay, der lässt relativ viel laufen, ist ja okay, aber. Naja, also dem war es ja einfach komplett egal, was da passiert ist. Also, der wollte einfach diese Linie, koste es, was es wolle, irgendwie durchziehen. Und weiß ich nicht. Hätte ich mich jetzt, glaube ich, auch an einem Tag, wo die Fortuna nicht so souverän gewinnt, viel mehr darüber aufgeregt.
Absolut. Ja. Eine letzte Frage hätte ich noch an euch. Auf die Nachfrage eines Reporters oder im Erzählfluss sagte Daniel Thun auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass jetzt kurzfristig noch Ausfälle hinzugekommen werden, Felix Klaus zum Beispiel, die sonst auch ganz klar für die Startelf in Frage gekommen wären. Und glaubt ihr denn, am Mittwoch war Klaus drin und Appelkamp kam von der Bank, dass der Thun mit derselben Startaufstellung wie Mittwoch begonnen hätte?
Ich glaube, das mit der Fünferkette wirkt schon sehr auf den Gegner abgestimmt.
Ja.
Und deswegen jetzt, also ja, ich glaube, wenn wir jetzt diesen Haken machen, machen wir einen Haken aus dem Spiel?
Ja, ich hätte eigentlich jetzt genau dazu noch so eine kleine Anschlussfrage. Okay. Ja. Und zwar, ob ihr meint, dass halt diese Art Fußball, zumindest für die Auswärtsspiele, halt jetzt ganz generell halt irgendwie so eine kleine Blaupause sein kann, weil das ist ja eigentlich auch dieselbe Art und Weise, wie die Fortuna gegen Magdeburg gespielt hat. Ne, so dieses wirklich sehr, sehr tief stehen und dann halt wirklich ganz eiskalt und chirurgisch halt irgendwie die wenigen Möglichkeiten, die kommen, halt sehr früh abschließen. Das ist natürlich, natürlich hat das auch viel damit zu tun, ob man es halt irgendwie dann schafft, die erste oder die zweite Chance reinzumachen, aber so dieser Muhammad Ali-Fußball quasi, ne? Also dass man halt wirklich einem Schlag ausweicht und dann, wenn der Gegner sich abarbeitet, schlägt man halt eiskalt zu und weicht danach wieder aus und weicht wieder aus und tänzelt herum und so. Ist das halt wirklich, ist das zukunftsfähig oder hat man jetzt einfach ein bisschen Glück gehabt, dass man eben so früh in Führung gegangen ist, was man ja in den anderen Auswärtsspielen nicht geschafft hat, auch gegen stärkere Gegner? Oder wird man es auch generell schwerer haben, Mannschaften bei den Auswärtsspielen überhaupt in diese aktive Rolle reinzudrängen, oder werden die Fortuna eher den Ball überlassen?
Was heißt Zukunft, ne? Aber die kurzfristige Zukunft sind die nächsten drei Gegner sind Kiel, St. Pauli und Hannover 96, da kann ich mir das schon vorstellen, dass das Faktor sein kann, gegen Kaiserslautern vermutlich nicht.
Genau, also du hattest ja auch das nur einschränkend auf die Auswärtsspiele bezogen, deine Frage. Und da kommt es natürlich echt darauf an, gegen wen man gerade spielt. Und bei den nächsten beiden Auswärtsgegnern, Kiel, wirst du uns gleich ein bisschen was zu erzählen. Und auch Hannover, kann ich mir das vorstellen.
Aber bevor der Lu uns etwas über Kiel sagt, müssen wir noch auf die DFB-Pokal-Auslosung reagieren, die ja heute Abend stattgefunden hat, auch wenn die Zeit drängt. Ich habe versucht, aus diesem Spiel auszusteigen, möchte ich kurz sagen. Es war ein bisschen dramatisch gegen Ende dieser Auslosung, weil am Ende waren nur noch Leipzig, Hoffenheim, Nürnberg und Fortuna Düsseldorf drin. Und diese Endkonstellation, aus dieser Endkonstellation hat man fast das Beste rausgeholt. Es wäre ein Heimspiel gegen Nürnberg sicherlich wünschenswert gewesen, aber dass man halt diesen beiden Scheißvereinen aus dem Weg gegangen ist und dass man sie hoffentlich nicht auf sie trifft, irgendwann mal mehr. Sicherlich gut.
Und die letzten beiden Heimspiele gegen Nürnberg, ja, deshalb vielleicht gar nicht so schlecht, dass man in Nürnberg spielt.
Trotzdem auch auffällig, dass die Fortuna auch irgendwie, also ich meine, man startet natürlich ja häufig auswärts, weil man ja auch einfach immer in dem Topf der Bundesligisten halt irgendwie drin ist am Anfang, aber auch sonst, glaube ich, hat die Fortuna einfach extrem wenig Heimspiele bekommen in den letzten 5-6 Jahren, also mir fällt eigentlich nur dieses 2-1 gegen Aue in der zweiten Runde ein in der Saison, wo man ins Halbfinale hätte einziehen können, wenn man nicht gegen Saarbrücken ausgeschieden wäre. Ansonsten waren das jetzt wirklich schon viele Auswärtsspiele, es wäre schon irgendwie auch nochmal schön gewesen, ein Heimspiel zu haben, aber gut, vielleicht kommt es dann ja in der nächsten Runde im Viertelfinale dann. Und ja, man muss sich aber auch sagen, dass die Fortuna sich nicht das beste Jahr ausgesucht hat. Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, Jan, um mal ins Achtelfinale zu kommen. Ich glaube, letztes Jahr wäre der Weg relativ weit in den Wettbewerb durchaus einfacher gewesen. Es waren jetzt ja, glaube ich, irgendwie nur noch 4 oder 5 Zweitligisten und sonst nur Erstligisten jetzt schon im Achtelfinale dabei. Das war in den letzten Jahren weitaus einfacher, nominell her. Aber mein Gott. Wir sind auf jeden Fall erstmal ziemlich erleichtert, dass die Fortuna überhaupt irgendwie sich in diese Position gebracht hat. Und dann schauen wir mal im neuen Jahr, was es so gibt gegen Nürnberg.
Absolut. Schauen wir noch auf Kiel, oder?
Ja, schauen wir noch 2 Sätze auf Kiel. Glaube ich auch ein Spiel, das man jetzt wahrscheinlich sogar theoretisch verlieren könnte, wenn man sich halt diesen Dreierblock der 3 Auswärtsspiele Regensburg, Nürnberg, Kiel halt irgendwie anschaut, und dann könnte man jetzt nicht sagen, dass das totale Desaster ist. Hat die Fortuna sich jetzt zumindest in eine ordentliche Position gebracht, um da etwas befreiter aufspielen zu können. Man ist punktgleich mit den Kielern, kann also aber doch noch einen entscheidenden Schritt gehen, um halt ja wieder an der Tabellenspitze so ein bisschen anzudoggen und ja doch vielleicht etwas verhalten optimistischer in diese Weihnachtspause reinzugehen. Und ja, eben halt auch einen Konkurrenten aus dem oberen Mittelfeld so ein bisschen auf Distanz zu halten. Einfach wird es aber bestimmt nicht. Die Kieler sind eine Mannschaft, die zu Hause auf jeden Fall immer ganz gut aussieht und die, nachdem sie ja letzte Saison ein bisschen so eine schwierige Saison hatten, ja, diese Saison wieder so ein bisschen mehr zu ihren Wurzeln gefunden haben. Unter dem Trainer Marcel Rapp, glaube ich, auch jemanden haben, der zu den besseren Trainern in der zweiten Liga gehört, vor allem wenn es um Spielkultur geht. Also die Kieler sind schon auch eine Mannschaft, die mehr Ballbesitzanteile und auch qualitativere Ballbesitzanteile in ihrem Spiel drin haben, als viele andere Mannschaften das tun. Nichtsdestotrotz sind die natürlich auch eben eine normale Zweitligamannschaft und konzentrieren sich auf gut gegen den Ball arbeiten, gut stehen und so weiter, schalten sofort in die Vertikalität, wenn es geht, aber sind sich eben auch nicht zu schade, den Ball dann halt auch erstmal in Ruhe laufen zu lassen und in Ruhe von hinten aufzubauen, wenn sich die Möglichkeit zum Umschalten nicht sofort ergibt, und kommen dann eben durchaus auch so zu ihren Toren und zu ihren Angriffen. Auf jeden Fall halt, glaube ich, und das wissen wir alle mittlerweile, die es mit der Fortuna halten, ganz besonders aufpassen muss. Das ist Steven Skripski, der einfach eine Bombensaison hat mittlerweile 9-mal getroffen in 13 Spielen. Ist natürlich schon, ich glaube, so nicht ganz zu erwarten gewesen, aber es ist jetzt auch, glaube ich, nicht die Sensation, wie es halt manche gerade bei Fortuna-Twitter halt irgendwie klingen lassen, weil der hat eigentlich in der zweiten Liga immer schon irgendwie gute Leistungen gebracht. Und bei der Fortuna war er halt eben in der ersten Liga, und es gibt ja durchaus einige Spieler, die in der zweiten Liga regelmäßig überragend sind und in der ersten Liga dann ja an diese Leistungen eben nicht anknüpfen können. Und das trotzdem, ja, also ich meine, der hat nicht nur neun Tore, sondern auch noch 4 Scorerpunkte, ne? Also der hat wirklich einen Schnitt von einem Scorerpunkt pro Spiel, ja. So, und macht das halt eben auch so ein bisschen als ja, als hängender Stürmer hinter einem Mittelstürmer, neben dem Mittelstürmer. Und bisschen wie David Kubiatski taucht dann halt irgendwie mal in der Sturmspitze auf, mal dahinter, lässt sich mal zurückfallen. Und da wird es eben auch extrem drauf ankommen, dass man halt dann irgendwie diese Läufe halt irgendwie auch aufnimmt. Und ich würde mal vermuten, das ist eine Rolle, die sich halt so Bodka und Oberdorf halt irgendwie vor allen Dingen teilen werden und da schauen müssen, dass sie den halt irgendwie eingrenzen können da irgendwie in ihren Kreisen. Wenn man den verteidigt, hat man auf jeden Fall irgendwie schon relativ viel geschafft, weil ansonsten sind die Kieler jetzt nicht irgendwie besonders von Einzelspielern abhängig, sondern dann doch irgendwie eher im Verbund. Auf wen man vielleicht natürlich irgendwie auch noch gucken kann, ist Jojo Vandenberg, der ist immer noch dabei, mittlerweile 35, hat auch immerhin schon viermal gespielt in der Saison, aber ist da jetzt auch irgendwie kein klarer Stammspieler. Aber trotzdem irgendwie ganz nett, dass er halt irgendwie immer noch dabei ist, finde ich. Und den hat man ja durchaus auch eher gute Erinnerungen.
Ja, ich glaube, wir haben das schon angedeutet, dass idealerweise so eine Spielüberlegung, wie man sie jetzt gegen Karlsruhe gesehen hat, und du hast es ja auch gut eingeführt, etwas sein kann, was jetzt nicht völlig absurd wäre, das gegen Kiel ähnlich zu erwarten. Und man kann sich auch gut vorstellen, dass das funktioniert. Ich halte das halt, also wenn man diese Saison noch interessant halten möchte und die Vereine da oben einfach an der Hamburger SV tun alles dafür, dass es so ist, sollte man eben den gegen Kiel gewinnen und oben dranbleiben. Da hoffe ich natürlich auf den Sieg und dass das genauso gut klappt mit so einer guten Mannschaftsleistung wie gegen Karlsruhe.
Ja, also ich denke auch, man hat auf jeden Fall jetzt in den letzten beiden Spielen viel von dem gesehen, was die Fortuna halt eben auch auswärts erfolgreich machen kann. Und wenn man mit der gleichen Disziplin und Konzentration halt irgendwie verteidigt, dann hat man eben durchaus die Spieler, die dann halt eben auch diese Gegenstöße relativ schnell und relativ eiskalt halt vorenden können. Und hoffen wir mal, dass die Fortuna das gegen die Kieler auch hinbekommt. Ich bin wirklich extrem gespannt, ob die Fortuna es hinbekommt, auch in diese Rolle zu kommen. Dass man halt tief steht, die Kieler so ein bisschen machen lässt und so ein bisschen an sich abprallen lässt.
Ja.
Das wird auf jeden Fall der Schlüssel sein, weil ich glaube, dass die Herangehensweise, das wird schon der Matchplan und der Wunsch des Trainerteams der Fortuna sein, dass man so agieren kann.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Machen wir es zu dem. Oder?
Und hören uns.
Würde ich auch sagen. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und schauen mal, ob wir dann ein weiteres Mal die Saison für beendet erklären müssen oder
also alle
ob wir wieder Wochen ganz neu Feuer gefangen haben.
Genau. Macht's gut, ciao.
Macht's gut, tschüss.